Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich an jeden Einzelnen ganz herzlich begrüßen und allen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Ich bin so dankbar für das gehörte Lied, denn das bringt uns so auf das eigentliche Thema, auch diese Ansprache auch zurück. Es ist ja bei uns im Lande angebracht, in der Adventszeit das Haus, die Wohnung zu schmücken, zu dekorieren. Viele arbeiten hier mit Beleuchtung, dass es gemütlich sein soll. Manche stellen Kerzen auf, dekorieren es entsprechend, wie man so sagt, dass es eine gute Stimmung auch aufkommt. Ich habe persönlich, als wir vor einem Jahr in Bolivien erlebt, inwiefern unsere Vorstellung von der Adventszeit, von der Weihnachtszeit wirklich geprägt ist, von gewissen Erwartungen. Wir waren dort, man muss dazu sagen, sie haben ja dort den Hochsommer um diese Jahreszeit. Und wisst ihr, wenn man bei etwas über 30 Grad dann in das Gemeindehaus reinkommt und den Weihnachtsbaum sieht, und wenn man dann vielleicht noch Weihnachtslieder singt, dann passt es irgendwie nicht so ganz zusammen. Man hat gewisse Vorstellungen, draußen sollte es am besten noch schneien zu Weihnachten, oder? Also kalt muss es definitiv sein. Und wisst ihr, erst als ich in Bolivien war und war es mir noch einmal so irgendwie bewusst, dass wir so ganz unbewusst wirklich gewisse Vorstellungen mit der Advents-, mit der Weihnachtszeit auch verknüpfen. Für viele Menschen in unserem Lande gehört aber noch eins dazu, dass man auch wenigstens einmal im Jahr zur Kirche geht am Heiligabend. Und was auf keinen Fall ja ausbleiben soll, das ist das gemeinsame Festessen in der Familie. Und dann natürlich, und da freuen sich, denke ich, dann ganz besonders auch die Kinder, dass es eine Bescherung gibt. Oder Kinder? Das ist etwas ganz Besonderes. Wir wollen alle in gewisser Weise eine gewisse Weihnachtsstimmung. Und irgendwie arbeiten wir auch daran, jeder an sich oder in der Familie, dass diese Stimmung aufkommt. Aber ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist. Ob die Weihnachtsstimmung wirklich uns dann jedes Jahr so gelingt. Der eine oder andere hat die Vorstellung, ja auf der Arbeit, ja da ist es vielleicht noch stressig, so kurz vor Jahresende. Aber wenn ich dann nach Hause komme, dann ist alles schön geschmückt. Vielleicht hat jemand noch einen Gedanke, naja, den Kamin noch anzünden, sich auf den Sofa hinsetzen, die Füße hoch. So, und dann kommt richtige Weihnachtsstimmung auf. Ich weiß nicht, meine Lieben, ob uns das wirklich jedes Jahr gelingt. Und wir denken, okay, dieses Jahr, es war wirklich sehr stressig wieder gewesen, bis man alle Geschenke eingekauft hat, bis man so einige Termine noch hatte. Man möchte ja so vielen Menschen eine Freude bereiten. Dieses Jahr hat es nicht so geklappt. Aber nächstes Jahr nehmen wir uns wieder vor, in die weihnachtliche Stimmung auch zu kommen. Und mir ist aufgefallen, dass wir uns sehr stark dabei konzentrieren auf das, was wir persönlich empfangen. Und wisst ihr, das sind nicht nur die äußeren Dinge, die uns sozusagen in die Weihnachtsstimmung bringen sollen, sondern der Gedanke, den können wir auch auf das Geistliche anwenden. Wir kommen zu den Gottesdiensten, so wie gestern auch zu dem Programm, und wir sitzen da und wir, möchte ich so sagen, wir freuen uns, wir genießen es, die schönen Lieder zu hören, die Gedichte der Kinder anzuhören. Es ist einfach so wunderbar. Aber die Frage ist, meine Lieben, um uns eine gewisse Freude oder dass wir eine gewisse Freude empfangen, muss es doch jemand geben, der diese Freude zubereitet, oder? Und ich möchte heute mit der Hilfe des Herrn unseren Blick auf die andere Seite, lenken, und zwar, wie wir eigentlich die Segnungen oder damit wir überhaupt in die Segnungen von Weihnachten in den Genuss kommen. Was hat dazu eigentlich beigetragen? Und ich habe das Thema überschrieben mit dem Gedanken, der Kern von Weihnachten. Ich möchte mich jetzt nochmal an die Kinder wenden. Ihr habt doch bestimmt Geschenke empfangen gestern, oder? Das war nämlich mal nicht bloß ein Geschenk, sondern wahrscheinlich noch ein paar mehr. Habt ihr euch, liebe Kinder, Gedanken gemacht, von wo eigentlich die Geschenke herkommen? Wer hat überhaupt dazu beigetragen, dass ihr ein Geschenk bekommen habt? Oder andersrum gefragt, was hat es vielleicht demjenigen gekostet, damit ihr etwas empfängt? Natürlich ist die Frage jetzt abhängig von dem Alter auch der Kinder. Ob sie wirklich sich darüber schon bewusst Gedanken machen oder auch nicht. Man kann mit Sicherheit Geschenke für Geld kaufen. Das muss man aber vorher zuerst verdienen. Man kann aber auch anders Geschenke machen. Man kann Zeit investieren, und vielleicht habt ihr Kinder das auch gemacht, dass ihr vielleicht etwas gebastelt habt für eure Eltern, vielleicht für die Großeltern, Tanten, Onkel, etwas gemalt vielleicht. Euch hat es etwas gekostet. Ihr habt euch Zeit genommen, habt euch hingesetzt und habt den anderen eine Freude bereitet. Und wir wollen jetzt unseren Blick richten, was geschah eigentlich im Himmel, bevor der Herr Jesus als kleines Kind in Bethlehem zur Erde kam. Man sagt ja allgemein, Weihnachten ist ein Fest der Freude. Das ist auch so. Und das ist wiederum, meine Lieben, das Fest der Freude für diejenigen, die etwas empfangen. Aber jetzt wollen wir unseren Blick eigentlich darauf richten, auf den Geber. Definitiv ist eins, dass vor Grundlegung der Welt Gott einen Plan beschlossen hat. Und dieser Plan, er hat ja schon, weil Gott eben allwissend ist und wusste, wie der Mensch sich entscheiden wird, als er mit der Versuchung der Sünde konfrontiert wurde, hat Gott ja einen Heilsplan zurechtgelegt. Und meine Lieben, es geht um Weihnachten eigentlich darum, wie der Engel dem Josef im Traum erschienen ist und ihm es offenbart hat, dass die Maria, sie soll doch einen Sohn gebären und du sollst den Namen Jesus ihm geben. Und jetzt kommt es darauf an, auf diese Aussage. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist die eigentliche Absicht von Weihnachten. Es geht darum, jemand, oder wir sollten so sagen, alle Menschen zu retten von der Sünde. Nun können wir uns ja gedanklich jetzt stille werden und uns gedanklich auf diese Reise begeben. Was hat sich eigentlich in dem Himmel abgespielt? Gottes Wort sagt, zum Beispiel in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war. Was war aber eigentlich vor dieser Zeit? Was hat eigentlich Jesus gemacht im Himmel? So auf Grundlage der Schrift, wie ich das Ganze verstehe, saß Jesus jetzt bildlich gesprochen auf seinem Thron zu Rechten des Vaters. Dieses Bild wird uns ja gegeben, als der Jesus von dieser Erde gen Himmel gefahren ist, und dann heißt es, er hat seinen Platz zu Rechten des Vaters eingenommen. Und ich gehe fest davon aus, dass er von diesem Platz oder dass er hier saß, zu Rechten des Vaters. Und wir wissen, dass die Engel, die auch im Himmel sind, es gelüstete sie, eigentlich in diesen Plan Gottes hineinzuschauen, aber sie wussten nicht die Pläne und die Gedanken Gottes. Und jetzt kommt dieser Moment, als die Zeit erfüllt war. Und ich bin überzeugt, dass Jesus Christus als Sohn Gottes, er war in den Plan eingeweiht. Offenbarung 5 gibt uns ein wunderschönes Bild, wo Apostel Johannes eine Schau hat und wo er ja völlig traurig und in Tränen ausbricht, weil es niemand gab, weder auf der Erde noch im Himmel noch unter der Erde, der bereit wäre, das Buch mit den Siegeln auch zu brechen. Und er wird dann getröstet, dass er sagt, aber das Lamm ist bereit, diesen Weg zu gehen. Und darum bin ich überzeugt, dass der Jesus Christus als Sohn Gottes in den Plan Gottes zur Errettung der Menschen vorher eingeweiht war. Die Engel nicht, aber der Sohn auf alle Fälle. Und er sitzt auf seinem Thron als Herrscher. Und jetzt kommt dieser Zeitpunkt, als die Zeit erfüllt war. Und ich stelle es mir so vor, dass Gott der Vater an seinen Sohn herantritt, ganz liebend, und legt seine Hand auf seine Schulter und sagt, Sohn, es ist soweit. Der Zeitpunkt ist gekommen, dass du diesen Weg gehen sollst. Und wie dann der Sohn aufsteht, und meine Lieben, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dann der ganze Himmel, alle Engel aufgestanden sind. Aufgestanden sind und wirklich diese Szene der Verabschiedung des Vaters mit dem Sohn gesehen, begleitet haben. Und ich bin überzeugt, dass jeder einzelne der Engel, wir wissen ja, dass die Engel dem Herrn Jesus ja gedient haben, auch während seiner Erdenzeit hier, dass sie ihn in dieser Art und Weise ermutigt haben. So etwas gab es ja noch nie, dass Gott selber Mensch wird und gleich wird wie sein Geschöpf, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Wird dieser Plan gelingen, haben die Engel gesagt. Oh, ich denke, aus der Sicht Gottes, der ja allwissend ist, da war es eigentlich ganz klar. Das ist der einzige Weg überhaupt, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Der einzige Weg. Aber wir haben doch diese Komponente, dass Jesus nicht nur Gott ist, sondern er ist auch Mensch. Er soll hier leben wie alle anderen Menschen und er soll nicht nur ein bescheidenes Leben hier führen, sondern er hat ein ganz schweren Weg hier. Und darum mag bei den Engeln durchaus der Gedanke vielleicht gekommen sein, wird er es wirklich schaffen? Aber ich bin überzeugt, dass sie in ihrem Herzen mitgebetet haben, mitgefleht haben und gedacht, wenn du als Mensch Hilfe brauchst, dann wird bestimmt uns Gott, der Vater, senden, um dir auch beizustehen. Und nun wollen wir jetzt schauen, was hat es eigentlich Gott selber gekostet? Welches Opfer hat eigentlich Gott gebracht? Wisst ihr, es ist so interessant, dass wir den sehr bekannten Vers aus Johannes 3, Vers 16 auf so vielen Weihnachtskarten finden, der uns, glaube ich, auch so geläufig ist. Und ich möchte jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung uns diesen Vers lesen, denn hier heißt es so, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und in diesen Weihnachtstagen werden unsere Gedanken sehr oft auf die Liebe Gottes gelenkt. Aber ich möchte jetzt nur auf ein Wort uns aufmerksam machen, wie die Neu-Genfer Übersetzung sagt: und Gott gab seinen Sohn her. Was heißt es, meine Lieben, eigentlich, jemand herzugeben? Etwas, was wir eigentlich haben, was für uns völlig vertraut ist, das ist mein Besitz, das gehört mir, und dann geben wir etwas her. Es gehört nicht mehr uns. Und manchmal trennen wir uns vielleicht leicht von Sachen. Aber meine Lieben, hier diese tiefe Bedeutung, was wir lesen in dem Wort, es ging um den einzig geborenen Sohn. Ich weiß nicht, meine lieben Eltern, wie es euch geht, wenn man so ein Kind hat. Vielleicht hat man eine gewisse Zeit kein Kind auch gehabt, aus unterschiedlichen Gründen, aber dann kommt unser Kind zur Welt. Es ist, denke ich, ein unbeschreibliches Gefühl, das man als Eltern hat, dass Gott einem ja dieses Geschenk gegeben hat, ein Kind zu erhalten. Und man investiert so viel Zeit in das Kind, man beschäftigt sich damit. Und ich weiß nicht, wie es uns emotional gehen würde, wenn der Befehl wäre, dieses Kind irgendwie herzugeben. Wisst ihr, es geht hier nicht um eine Urlaubsreise, wo wir das Kind für, ich sag mal, 2 Wochen irgendwie ziehen lassen. Natürlich ist das vielleicht auch nicht einfach. Wir sagen, wir beten mit und wünschen dir ja Gottes Bewahrung. Aber meine Lieben, hier ging es um viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Es war Gottes einzig geborener Sohn. Und diesen Sohn soll er jetzt hergeben. Und wisst ihr, das Interessante ist, keiner hat ihm diesen Befehl gegeben, sondern er hat diesen Plan selber gefasst. Warum? Weil es keinen anderen Weg gab. Es gab keinen anderen Weg, um die Menschen, die sich in die Sünde verstrickt haben, mit Gott zu versöhnen. Es gab keinen Weg. Und darum entschließt sich Gott, das Beste, das Wertvollste, das er überhaupt hat, seinen einzig geborenen Sohn für uns zu geben. Nun wollen wir, meine Lieben, jetzt schauen, was hat es eigentlich dem Herrn Jesus bedeutet, auf diese Erde zu kommen? Uns wurde in dem Einleitungswort aus Philipper 2 einige Verse zitiert. Und ich möchte hier wieder aus der neuen Genfer Übersetzung uns lesen, um vielleicht noch einige andere Facetten auch dieser Verse zu zeigen. Philipper 2 von dem 6. Vers. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er, Jesus Christus, der Gott gleich war, der auf der gleichen Stufe mit ihm war. Da heißt es so, und er erniedrigte sich selbst. Er verzichtete auf alle seine Vorteile, die er hatte. Ich habe mal vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der ja in seinem Leben auch schwere Wege durchgegangen ist. Und da hat die Person so gesagt, sie ist so dankbar, dass Gott immer wieder die nötige Kraft geschenkt hat. Obwohl man manchmal an den Punkt gekommen ist, wo man gemeint hat, es geht nicht mehr weiter. Und dann hat er einen Satz gesagt, der mir irgendwie zu denken gab. Und wenn ich gewusst hätte, was ich alles hätte durchmachen sollen, ich weiß nicht, ob ich überhaupt das gemacht hätte. Ein sehr interessanter Satz. Wenn ich gewusst hätte, was eigentlich vor mir liegt, was ich alles durchmachen muss, da wäre ich nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Aber meine Lieben, Jesus Christus, er wusste vorher. Er wusste vorher um den Weg, den er zu gehen hat. Und trotzdem steht er von dem Thron auf und er erniedrigt sich. Apostel Paulus sagt, dass Jesus, der reich war, und das ist wirklich, wie können wir mit unserer menschlichen Sprache beschreiben, was der Jesus im Himmel hatte? Apostel Paulus sagt, er war reich gewesen, aber er hat um unseretwillen die Armut gewählt, dass er auf unsere Erde gekommen ist. Und warum? Es galt, uns zu retten. Er erniedrigte sich selbst. Meine Lieben, ich glaube, wir haben aus dem Leben so viele praktische Erfahrungen, dass Menschen, die eine gewisse Stellung haben, eine gewisse Position haben, dass sie sich ganz schwer demütigen können. Sie haben eben ihre Stellung. Und so leben sie, so gehen sie mit anderen Menschen um, und sich eben herunterzulassen zu den anderen, das fällt vielen ganz arg schwer. Man hat eben seine Privilegien und die genießt man wirklich in vollen Zügen. Aber meine Lieben, wir sprechen hier nicht von Menschen, wir sprechen hier von Gott selber, der uns Menschen geschaffen hat. Und er ist bereit, so werden wir wie sein Geschöpf. Das ist etwas, glaube ich, was wir vielleicht ansatzweise, nur gedanklich, obwohl wir es sehr gut wissen, verstehen wollen. Aber was es tatsächlich für Christus bedeutet hat, sich zu erniedrigen, ich bin überzeugt, das wird uns der Herr Jesus im Himmel alles nochmal erklären. Und dann geht es ja weiter, dieser Gedanke, dass Jesus, er erniedrigte sich noch mehr. Er nahm sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Uns Menschen ist etwas ganz, ganz wertvoll, und zwar unser persönlicher Ruf. Man kann den Ruf, man kann die Reputation eines Menschen für kein Geld kaufen. Es gibt so ein Sprichwort, den Ruf sozusagen zu verdienen, das braucht viele Jahre. Den Ruf aber zu verlieren, ist manchmal nur ein Augenblick. Und darum achten Menschen ganz besonders um ihre Reputation, um ihren Ruf, eben vor den Menschen. Wenn so manches auch im Leben nicht gelingt, aber dann wird doch alles so hingestellt, dass nach außen eine Fassade da ist, dass doch alles läuft, in der Familie oder persönlich, wie auch immer. Nach außen muss die Fassade da sein. Der Ruf bei den anderen Menschen, der ist doch so wichtig. Aber ich weiß nicht, wie es uns geht, wenn uns jemand wirklich zu den Verbrechern zählen würde. Und wir sind völlig unschuldig. Ist jemand bereit, und ich möchte jetzt schon hinzufügen, freiwillig, seinen Ruf dahin zu geben und wirklich zu den Verbrechern zu zählen. Und nicht nur, wie soll ich sagen, zu zählen, sondern das hat ja Folgen auch gehabt. Wenn du das Verbrechen schuldig gesprochen wirst, dann musst du die Folgen tragen. Und das hat ganz einfach bedeutet für den Herrn Jesus, dass er sterben musste. Und ist ja nicht wiederum ein einfacher Tod, so plötzlich, wie man vielleicht sagt, ob es ein Unfall oder Herzversagen ist. Manchmal sagen wir, es war so ein leichter Tod gewesen, so ein leichtes Übergehen. Aber als Bibelleser wissen wir, welche Schmerzen, welche Qualen der Herr Jesus erlitten hat, als er am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und meine Lieben, all das wusste der Herr Jesus vorher. Er wusste es und ist trotzdem den Weg gegangen. Und das ist das Opfer Christi. Und ich füge jetzt schon hinzu, das ist der Kern von Weihnachten. Ohne diesen Weg, ohne dieses Opfer, wäre unsere Glitzerwelt, möchte ich so sagen, wo wir uns so schön gemütlich machen möchten, wo wir Weihnachten erleben möchten, mit Kerzenschein, mit viel Schmuck, mit gemütlich sein. Wir wünschen uns manchmal besinnliche Weihnachtstage. Und als ich so um diesen Gedanken des Opfers Jesu gekommen bin, dann ist mir so in den Sinn gekommen, wir wünschen besinnliche Weihnachtstage. Wer soll hier eigentlich zur Besinnung kommen? Wünschen wir es wirklich, dass Menschen zur Besinnung kommen, dass sie wirklich den Kern der Weihnachten erkennen? Ich wünsche es wirklich sehr. Aber wisst ihr, meine Lieben, Gottes Plan, er hat nicht nur den Sohn eingeschlossen. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares, dass Gott durch die ganze Bibel hindurch in der Erfüllung seiner Pläne greift er immer auf Menschen zurück. Und das wird jetzt sehr interessant auch für uns. Und wir können ja insgesamt schon mitdenken, was bedeutet es für uns, für mein persönliches Leben? Und wir wollen jetzt schauen, welches Opfer hat eigentlich Maria gebracht. Lasst uns hier Lukas 1 aufschlagen und hier einige Verse lesen. Lukas 1, hier begegnet ja der Engel auch der Maria. Und hier heißt es so, und im 16. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa gesandt, die Nazareth heißt, zu einer Jungfrau, die einem Mann mit Namen Josef vom Haus David verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Aber als sie ihn sah, erschrak sie über sein Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sagte zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Maria hat Angst bekommen, weil sie, glaube ich, überhaupt nicht gerechnet hat mit dieser Erscheinung des Engels. Und in den weiteren Versen wird ausgeführt, dass der Engel ihr einiges erklärt und Maria es immer noch nicht ganz versteht und fragt, wie soll das Ganze zugehen? Und er erklärt es ihr noch einmal und dann sagt Maria diesen denkwürdigen Satz in Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich, sagt der Engel. Und Maria sagte dann, sieh, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe nach deinem Wort. Hat Maria nicht zu früh etwas zugesagt, dass sie vielleicht nicht so richtig überlegt hat, was sie überhaupt gesagt hat? Lasst uns mal einfach in die Situation uns hineinversetzen. Es heißt ja hier, sie war verlobt mit Josef, mit einem Mann. Sie waren noch nicht verheiratet, aber sie waren verlobt. Was bedeutet es eigentlich jetzt für die Maria, dass sie schwanger wird? Wem würde das oder wie würde sie das überhaupt den Menschen erklären wollen? Zu mir ist ein Engel gekommen und er hat gesagt, dass ich schwanger werde von dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob sie von Anfang an sich sofort diese Gedanken gemacht hat, aber als sie gemerkt hat, dass sie tatsächlich ein Baby in sich trägt, ich glaube spätestens hier kamen Gedanken, die, glaube ich, nur die Mütter unter uns wirklich weitergeben können. Ich möchte mich hier nur so mit einigen wenigen Sätzen, Gedanken hineinversetzen. Wer würde der Maria glauben, wenn sie sagt, ich bin von dem Heiligen Geist schwanger geworden. So etwas gab es ja noch nie. Es gab keinen Bericht in dem Alten Testament, wisst ihr, dass man sagen könnte, ja, das ist dem und jenem passiert. Und ja, weil das denen passiert ist, jetzt möchte ich aber auch glauben, wenn du es sagst. So etwas ist noch nie passiert. Und das bedeutet, meine Lieben, sie war doch Mensch gewesen. Es geht gegen unseren Verstand, gegen unser Rationales. Und der ganze Verstand, er bäumt sich von innen auf und sagt, es ist völlig unmöglich. Und der Engel sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und wisst ihr, dass Maria hier das glaubt und sagt, ich bin deine Magd. Das ist etwas ganz Besonderes, dieser Glaube. Aber sie hat etwas zugesagt, aber sie lebte ja unter Menschen. Wie mögen jetzt die Menschen das Ganze überhaupt wahrnehmen? Sie war ja noch nicht verheiratet gewesen. Gab es nicht so einen breiten Grund für Verdächtigungen? Vielleicht für üble Nachrede, für Afterreden? Menschen haben es ihr vielleicht nicht offen ins Gesicht gesagt, aber sich umgedreht, miteinander gesprochen, ganz leise ins Ohr. Hast du schon gesehen, die Maria ist schwanger? Was? Ist es wirklich so? Ja, tatsächlich, man sieht es ja bei ihr schon. Und dann sagt man doch, und weißt du, ich habe mit ihr gesprochen und sie sagt mir sogar allen Ernstes, sie ist von dem Heiligen Geist schwanger geworden. Und ich kann mir vorstellen, das Gelächter unter den Menschen. War es Maria überhaupt bewusst, als sie diese Zusage gesagt hat, dem Engel, dass sie all das eigentlich durchmachen muss? Und wisst ihr, für alle Menschen gab es nur eine logische Erklärung. Die Frau ist untreu gewesen. Und damals im Alten Testament noch oder zur Zeit des Überganges war es doch anders gewesen. Von den Gesetzen, von den Sitten, wo sich das Volk Israel doch gehalten hat. Es hat bedeutet für eine Frau, dass der Mann sie einfach entlassen konnte und sie war im Prinzip des Todes würdig. Wenn sie vor der Verlobung untreu geworden ist, es gab kein Gesetz, das sie irgendwie schützen konnte. Lass uns mal jetzt hineingehen in die Gedankenwelt von Josef. Und auch da wollen wir Matthäus 1 aufschlagen. Und ich möchte ab dem 18. Vers lesen. Matthäus 1, ab Vers 18. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn David, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat und spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Maria war mit Josef verlobt. Und jetzt wollen wir uns in die Gedankenwelt Josefs hineinversetzen. War es nicht für ihn bestürzend, wirklich bestürzend für einen Mann, zu erfahren, dass seine Verlobte schwanger ist? Und er wird genau die gleichen Gedanken wie Maria auch durchgespielt haben. Also, das ist ja alles schön und gut, was sie erzählt. Eigentlich ist sie wirklich ein Mädchen, das ich von ganzem Herzen liebe. Wir verstehen uns auch ganz gut, aber was hier abläuft, das verstehe ich überhaupt nicht. So etwas hat es ja noch nie gegeben. Wie kann eine Frau, ein junges Mädchen, von dem Heiligen Geist schwanger werden? Das ist ja völlig unmöglich. Und vor allem, wenn das Ganze wirklich, das Kind zur Welt kommt, was denken dann die Nachbarn? Wir sind jetzt nur verlobt und sie ist jetzt schon schwanger. Das würde ja bedeuten, dass ich als Mann in meiner Verlobungszeit mich an ihr vergriffen habe. Menschen werden es mir nachsagen, dass ich die Verlobungszeit nicht eingehalten habe. So all diese Gedanken mögen dem Josef gekommen sein. Denn es heißt hier so in dem 18. Vers, als es sich erwies, dass Maria schwanger wurde, da hat Josef bei sich gedacht, sie doch nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, aber gedachte, sie heimlich zu verlassen. Wisst ihr, meine Lieben, mir kam so der Gedanke, Gott hat mit uns manchmal Wege, die wir nicht so richtig verstehen. Erst als wirklich die Schwangerschaft feststeht, Josef hatte sich eine geraume Zeit mit seinen Gedanken beschäftigen, rumplagen müssen, und erst zu einem späteren Zeitpunkt begegnet ihm der Engel im Traum. Wäre es nicht viel besser gewesen, wenn der Engel sofort gekommen wäre zu Josef und ihm alles sofort gesagt hätte, pass auf, das wird so passieren und das wird so, so und so. Aber Gott hat es anders geplant. Und hier wird etwas Besonderes von Josef gesagt, dass er gerecht ist. Obwohl er empfindet, er kann es nicht verstehen, möchte er Maria, seine Verlobte, nicht der öffentlichen sozusagen Schande preisgeben. Er wollte sie heimlich verlassen. Heimlich verlassen. Sollen Menschen vielleicht denken, dass ich es auch war, aber es soll heimlich unter uns sein. Vielleicht wollte er woanders hinziehen oder wie auch immer. Aber Maria sollte nicht öffentlich sozusagen die Schande tragen. Etwas ganz Bewundernswertes von Josef, von dem wir so wenig in der Bibel eigentlich wissen. Aber meine Lieben, die Gedanken, die mündeten eigentlich in einem. Wenn das Ganze offenbar wird, dann wird es ein Schandfleck für unsere Familie sein. Und wir sind ja noch junge Leute. Wir müssen unser Leben sozusagen bestreiten. Wir müssen unter den Menschen leben. Was werden tatsächlich die Menschen von uns denken? Meine Lieben, das ist für mich so etwas ganz Besonderes, dass beide, sowohl Maria als auch Josef, sie willigen in den Plan Gottes ein. Und sie werden sozusagen ein Puzzle in dem großen Plan Gottes. Wir wollen zusammenfassen, Maria und Josef, sie haben gewisse Opfer gebracht, aber im Hinblick eigentlich auf was? Im Hinblick auf das, was uns zum Beispiel Lukas 19, Vers 10 auch sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es geht darum, liebe Maria und lieber Josef, wir möchten euch einbeziehen, ich sage es mit meinen Worten, wie der Engel gesagt hat, wir möchten euch einbeziehen in den Plan Gottes. Und wenn ihr es auch nicht versteht und wenn es für euch Verkennung vom Menschen bedeutet, aber es geht um die Rettung der Menschen. Und es ist so interessant, dass beide den Glauben von Gott erhalten haben und sie sagen Ja zu Gottes Willen. Wir haben das Opfer Gottes ganz kurz betrachtet, das Opfer Jesu Christi betrachtet, das Opfer von Maria und Josef. Meine Frage ist jetzt an uns, was lehrt uns das Handeln Gottes zu Weihnachten? Was lehrt uns eigentlich Weihnachten. Natürlich, der Herr Jesus, er ist gekommen. Wir sind, die Bibel sagt sehr klar und deutlich, dass wir nicht mit Silber und Gold erlöst worden sind, sondern durch sein teures Blut sind wir erlöst worden. Und für uns, meine Lieben, bedeutet es natürlich, um Weihnachten zu erleben, dass wir diese Botschaft glauben müssen. Wir müssen sie glauben, annehmen und wir müssen vor allem Jesus Christus bekennen als unseren Erretter. Aber meine Lieben, es reicht nicht aus, nur zu wissen, dass Jesus geboren ist. Es reicht nicht aus, dass wir völlig überzeugt sind, dass Jesus wunderbare Taten gemacht hat, dass er Menschen geheilt hat und dass er uns die Liebe Gottes gebracht hat. Und wir uns gegenseitig ermutigen, genauso in unserem Leben Liebe zu erweisen, anderen Menschen in Liebe zu begegnen, sie trösten, ihnen zu helfen. Meine Lieben, Weihnachten sagt uns viel mehr. Ich wurde erst vor einiger Zeit in einem Gespräch so darauf aufmerksam. Da spreche ich mit einer Person, sie sagt, sie ist gläubig. Oh, dachte ich, das ist sehr schön. An was glaubst du denn? Sie glaubt an Jesus Christus. Meine Lieben, dass überhaupt jemand auf diese Art schon sagt, sie glaubt an Jesus Christus, das hört man auch nicht sehr oft. Und dann kommen wir ins Gespräch und dann sagt sie, naja, sie glaubt an die Liebe. Und ihr liegt es auf dem Herzen, eben den Menschen in der gleichen Liebe auch zu begegnen. Dann kommen wir so weiter im Gespräch und sagt sie, naja, so mit der Bibel habe ich ja nicht so viel am Hut. Sage ich, ja, Moment mal, du glaubst an Jesus Christus? Liest du die Bibel? Nein, eigentlich die Bibel lese ich nicht so. Denke ich, interessant. Dann sagt sie, an die 10 Gebote glaube ich auch nicht. Sage ich, ja wie, das ist eigentlich, das sind die Moralgrundlagen unseres gesellschaftlichen Lebens gewesen. Sie werden zwar in der heutigen Zeit mit Füßen getreten, aber die 10 Gebote, das ist doch sehr bekannt unter den Menschen. Man liest nicht die Bibel, man glaubt nicht an das, was da steht, aber man glaubt an Jesus Christus. Ich konnte das zuerst nicht richtig verstehen, bis ich nochmal im Gespräch über so das eine, das andere auch eingegangen bin. Und es hat sich sehr interessant herausgestellt, dass die Vorstellung von Liebe bei dieser Person eigentlich so weit geht, dass sie sagt, weißt du, ich kenne jemanden aus dem Bekanntenkreis, es ist eine Familie, die haben auch schon Kinder, aber die Frau, sie hat jetzt einen anderen Mann lieb gewonnen. Und ihr jetziger Mann, er weiß es auch. Und die treffen sich und die Person, die mir das erzählt, und sie sagt, und ich finde das gut, dass sie sich treffen, denn sie gibt doch dem neuen Mann die Liebe weiter. Und ich dachte, jetzt verstehe ich die Welt überhaupt nicht mehr. Man glaubt an Jesus Christus, aber man toleriert die Liebe, wo Ehebruch vielleicht stattgefunden hat oder auf dem Weg dahin die Menschen sind. Das ist das Verständnis der Menschen von Jesus Christus und von seiner Liebe, die er gebracht hat. Können wir an Jesus Christus glauben und an das Wort Gottes nicht glauben? Das geht nicht. Johannes 1 sagt es uns so klar und deutlich, dass er selber, Jesus Christus, das Wort ist. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann müssen wir an das ganze Wort Gottes glauben. Meine Lieben, aber ich möchte in diesem Kontext des Bildes eines Opfers nochmal weitergehen. Es reicht nicht aus, dass wir nur an eine Person, Jesus Christus, glauben, dass sie die Liebe gebracht hat, sondern wir müssen glauben, dass er für uns, für meine persönliche Sünden gestorben ist. Und dass Jesus Christus für mich Heil und Errettung gebracht hat. Das ist eigentlich der Kern, wo Jesus uns doch hinführen möchte. Aber meine Lieben, dabei hört die Weihnachtsgeschichte nicht auf. Gott möchte nicht nur, dass wir persönlich zum Glauben, zum rettenden Glauben kommen, sondern Gottes Wort sagt uns noch weiter in Römer 12, Vers 1. Und da möchte ich uns wieder den ersten Vers nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Er ist uns in der Luther-Übersetzung, denke ich, so geläufig. Da heißt es so, nach der neuen Genfer: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Meine Lieben, es geht nicht nur darum, persönlich gläubig zu werden, sondern es geht darum, dass wir persönlich ein Opfer werden. Was meint es eigentlich? Wozu brauchen wir eigentlich oder warum sollen wir ein Opfer werden? Hier verwechseln, glaube ich, wieder Menschen. Sie wollen Opfer bringen mit ihrem Leben, um sich die Seligkeit zu verdienen. Ja, das meint die Bibel überhaupt nicht. Menschen meinen, dass sie für ihre Sünden, denn sie völlig bewusst sind, sich irgendwie freikaufen müssen, durch gute Taten zum Beispiel. Man möchte so vielen Menschen gute Taten tun, in der Hoffnung, dass Gott es irgendwie anrechnen wird, dass man doch irgendwie ein guter Mensch ist. All das ist völlig unnötig. Der Weg zu Christus ist so einfach. Du musst nur kommen, glauben und bekennen, dass er der Heiland und der Retter ist. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wozu ermutigt uns das Wort Gottes, ein Opfer zu bringen? Und die Antwort ist ganz einfach, dass wir ein Teil, ein Puzzle werden in der Errettung anderer Menschen. Genauso wie Josef, genauso wie Maria, aber eben in unseren Umständen, möchte Gott dich und möchte Gott mich gebrauchen, dass wir ein Puzzle werden, ja, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, um Menschen zu Christus zu führen. Wir wollen es nochmal zusammenfassen, was wir bisher gelernt haben. All das, was bisher gegeben wurde, ob von Gott dem Vater, ob von Jesus Christus, es war freiwillig gewesen. Wenn Gott das Wort uns zu diesem Opfer ermutigt, so ist es kein Muss, sondern es sollte freiwillig von Herzen sein. Wir haben gelernt, dass Gott das Liebste, das Teuerste gab Gott, um die Menschen zu erretten. Und ich möchte dich, liebe Seele, fragen, was ist dir eigentlich lieb und teuer? Diese Antwort kannst du dir selber in Gedanken, im Stillen geben. Und die Frage ist, bist du bereit, das, was dir lieb und wert ist, in dem Sinne auf die zweite Stelle zu setzen und das Reich Gottes, die Ausbreitung des Reiches Gottes auf die erste Stelle? Wie würde eigentlich Johannes 3, Vers 16 klingen, wenn hier anstatt dem Wort, dass Gott den Sohn gab für die Menschheit, stehen würde, dass Gott wollte den Sohn geben? Er hat wirklich den Plan gefasst, den Sohn für die Menschen zu geben. Nur als die Zeit erfüllt war, hat er sich das Ganze so überlegt, durch den Kopf gehen lassen. Mensch, das ist doch zu viel. Ich werde es doch nicht ausführen. Reicht es bei unseren guten Absichten aus, meine Lieben? Es wird nicht ausreichen. Nicht nur wollen, sondern Gottes Wort zeigt uns sehr klar und deutlich zu machen. Zu machen, es einfach im praktischen Leben, es umzusetzen mit Gottes Hilfe. Und was bedeutet es, meine Lieben, ein Opfer zu bringen zur Errettung anderer Menschen? Auch vielleicht noch so eine Facette, wo manche Menschen in einen gewissen, ich weiß nicht, Aktionismus vielleicht verfallen und man muss vielleicht dieses und jenes machen und hierhin fahren oder sonst wie etwas. Ich glaube, da gibt es nur eine Antwort, wenn wir so die ganze Schrift sehen, dass Gott nie in Eile war. Gott hat nie etwas übers Knie gebrochen, ja, wo etwas noch nicht so ganz klar war. Gott war nie im Stress gewesen, nie. Und darum kommt der Gedanke, wenn wir als ein kleines Puzzle in dem Plan Gottes teilnehmen wollen, dann müssen wir uns sozusagen in den Willen Gottes persönlich für unser Leben hineinbegeben, wissend, dass sein Wille für uns der Beste ist. Und das meint es ja, dass wir nicht nur zu dem errettenden Glauben an Jesus Christus kommen, sondern dass wir unser Leben weihen demjenigen, der uns geschaffen hat und der viel besser weiß, was unser Körper braucht, was unsere Seele braucht, was unser Geist braucht, wie viel Zeit wir zum Ruhen brauchen, wie viel Zeit wir zur Arbeit brauchen, zum Essen, zum Trinken für unsere Familie. Und Gott möchte, dass wir in diesem Wandel sozusagen wirklich in ihm ganz zufrieden sind, einerseits. Aber wenn Gott sagt, die Zeit ist erfüllt, um vielleicht jemand zu ermutigen, vielleicht jemand ein Traktat zu geben, dann muss man es machen. Das bedeutet, dass wir, meine Lieben, unserem alltäglichen Leben nachgehen, aber im Hinterkopf ganz genau uns dessen bewusst sind, wir haben eine Mission. Wir gehen nicht zur Arbeit, um Geld zu verdienen, in erster Linie, sondern wir gehen auf die Arbeit, um das Licht, das Gott uns gegeben hat, den Menschen weiterzugeben. Und wo Gott uns Möglichkeiten, Gelegenheiten gibt, da sind wir bereit, es auch zu tun. Für mich ist es morgens wirklich so ein tägliches Gebet, dass Gott zum einen meinen Tag planen möchte. Man nimmt sich so einiges vor, ja, man müsste vielleicht das oder jenes machen. Und doch ist es so wertvoll, meine Lieben, dass wir sagen, plane du heute meinen Tag. Und dass wir wirklich in diesem Willen Gottes alles, was uns begegnet, völlig, wie soll ich sagen, zufrieden und ruhig auch sind, wenn nach unserer Meinung auch so vieles dagegen spricht. Aber dass wir dann bereit sind, wenn Gott sagt, vielleicht einem Menschen Zeit zu geben. Das ist, glaube ich, heutzutage eines der wertvollsten Dinge, das wir überhaupt haben. Zeit für jemanden zu haben. Zeit für jemanden, der vielleicht in Not ist, einfach nur anzuhören den Menschen, ihn aussprechen zu lassen, ermutigen, vielleicht jemand praktisch zu helfen. Alles, was uns wertvoll und kostbar ist, wenn wir das sozusagen in dem Willen Gottes ihm anheimstellen, dann möchte Gott uns persönlich zur Errettung anderer Menschen gebrauchen. Und ich wünsche so sehr, dass uns dieser Blickwinkel der Weihnachten nicht nur aus dem Aspekt des Nehmens, des sich persönlich Wohlfühlens, dass es mir gut geht, in altem Glitzerschein geht, sondern dass uns mehr dieser Aspekt des Gebens so groß wurde. Und dass wir so handeln, wie Gott der Vater und Gott der Sohn getan haben. Und dass wir als Vorbild andere Menschen auch nehmen, wie Josef, wie Maria, die Gott ihnen so viel Gnade und auch den nötigen Glauben gegeben hat, diesen Weg zu gehen. Meine Seele, bist du bereit, diesen Weg des Opfers zu gehen? Gott möge es geben. Amen.